Ich lese den Text, den Bibeltext zur Predigt aus Matthäus 6, die Verse 5 bis 15. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern, viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.
Ich bete. Danke, du guter Gott, dass du mit uns redest, dass du ein Gott bist, der sich mitteilt und der immer ein offenes Ohr hat. Danke, dass wir so im Dialog sein können. Beten, das heißt dir begegnen, auf dich hören, mit dir reden. Zeige uns, wie uns das im Leben gelingen kann und wie das unser Leben reich macht. Rede du jetzt und hilf uns, recht zu hören. Amen. Liebe Gemeinde hier in der Kirche und auch an den Übertragungsgeräten, später auch per Web, YouTube, in einer Umfrage in Deutschland aus dem Jahr 2017 gaben nur 10% der Befragten an, täglich zu beten. Also jeder Zehnte betet täglich. 7 gaben an, ein- oder mehrmals pro Woche zu beten. Und 42% sagten, dass sie nie beten. Die Zahlen sahen im Jahr 1973, ich habe da zufällig noch eine alte Umfrage gefunden in den Vorbereitungen, durchaus noch völlig anders aus. Da waren noch circa 30% der Bevölkerung, die angaben, doch mindestens einmal am Tag ein Gebet zu sprechen. Das Gebet ist also in der Krise, so meine ich zumindest, meine Schlussfolgerung. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass der Glaube in der Krise ist. Und zwar nicht nur der christliche Glaube, sondern Religiosität als Ganzes. Generell. Da mögen alle möglichen esoterischen Programme boomen, doch Beten richtet sich jetzt, und das meint jetzt wirklich alle Religionsformen aus, auf eine Gottheit oder auch auf mehrere Gottheiten. Aber Esoterik, die kommt komplett eigentlich ohne Götter, ohne Gottheit aus. Beten ist Kommunikation mit einem geglaubten göttlichen Gegenüber, wie nah und nahbar dieses auch immer geglaubt sein mag. Ein Gegenüber, das einem eben irgendetwas bieten kann, das über das eigene Leistungsvermögen hinausgeht. Und an ein solches Gegenüber scheinen eben heute nicht mehr allzu viele unserer Mitmenschen in unserem Land, und ich denke, das gilt für viele der reichen Industrienationen, zu glauben. Das war damals, als Jesus diese Worte in seiner Bergpredigt sprach, noch so ganz anders. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, sagte er, also wie die Ungläubigen. Also selbst die beteten damals. Denn ungläubig waren sie ja nur gegenüber dem Gott Israels, aber nicht gegenüber Göttern überhaupt. Und sie dienten Jesus als eine Hintergrundfolie, um seine Schüler und damit ja auch uns heute recht beten zu lehren. Und diese Hintergrundfolie, die sieht so aus: endlose Litaneien im Glauben, damit Gott Eindruck machen zu können. Frei nach dem Motto, viel hilft viel. Also viel beten, immer wieder die Bitte wiederholen, sich dabei vielleicht noch auf Knien eine Treppe hinaufbewegen, unter Schmerzen, weil das ja irgendwann an den Knien wehtut. Eine solche Gebetstreppe gibt es übrigens heute in Rom in einem im ehemaligen Lateranpalast. Und ich habe es gesehen, wie die Menschen sich da hinaufquälen. Und der Gedanke, das wird Gott schon überzeugen und ihn dazu bringen, das Gebet zu erhören. Soweit diese Folie. Aber ich will nicht mit dem Finger auf die da im Lateranpalast zeigen, denn dann weisen drei Finger auf mich selbst. Vielmehr wird da sichtbar, was in uns Menschen eben drin steckt. Diese Denkweise eben, do ut des, ich gebe Gott, damit du mir gibst. Damit du mir das tust, was mir am Herzen liegt, was ich erbitte. Und dann sagen wir ja auch oft, da hilft nur noch beten. Und das dann eben intensiv, ständig, dauerhaft, mit vielen Worten. Oder wie steht es eben um solche Initiativen wie 24-Stunden-Gebete oder beten jeden Abend um 20.20 Uhr? Gebetskette, das viele beten, das darf nicht abreißen, je mehr, desto wertvoller. Und wenn das alles eben nicht so ist, wenn es nur wenige sind, hört dann Gott deshalb das Gebet nicht? Deutschland betet. Hört Gott nur, wenn ganz viele, möglichst ganz Deutschland, betet und das auch möglichst öffentlich bekannt ist, wird? Trotz dieser durchaus mit der Öffentlichkeit kokettierenden und möglichst vieler Zuschauer und großer Popularität schielenden Aktionen ist auch die andere Hintergrundfolie, die benutzt, heute kaum noch verständlich. Wer stellt sich denn noch an eine Straßenkreuzung oder auf einen großen freien Platz, um da zu beten? In einer Gesellschaft, in der das Gebet in der Krise ist, 42% mit dem Gebet nichts mehr anfangen können, da kann doch keiner damit Ansehen gewinnen, dass er sich irgendwo in die Öffentlichkeit stellt und betet. Außer vielleicht in einer kleiner werdenden Minderheit von Gläubigen. Unser Problem als Christen ist heute doch eher, dass wir selbst uns kaum noch trauen, öffentlich zu beten. Seit einiger Zeit bete ich auch in Gaststätten vor dem Essen, eben nicht nur so für mich verschämt leise, sondern mit uns gemeinsam laut. Aber ich gebe zu, ich ertappe mich dabei immer wieder, dass mir das, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Gasthof denke, wo man in langen Reihen sitzt und so Schulter an Schulter, ertappe ich mich dabei, dass mir das durchaus irgendwie unangenehm ist. Kann es sein, dass die Krise des Gebets bei uns, bei den Christen, beginnt? Ich meine, dafür spricht einiges. Und diese Krise beginnt tatsächlich letztlich mit diesem kritischen Blick Jesu auf unsere menschliche Art zu denken und eben dann auch zu beten. Wir neigen dazu, dass auch unser Gebet unter der Kategorie Leistung bewertet wird. und in dieser Denkweise vom Geben und Nehmen. Und dass alles immer in einem gewissen Gleichgewicht sein muss. Und untereinander gibt es dann durchaus auch fromme Wettstreite darüber, wer denn eigentlich mehr oder besser betet. Und dann gibt es bei manchen Christen dieses Gefühl, diesen Druck, bestimmte Gebetsrituale, Zeiten, was auch immer, einhalten zu müssen, weil sonst sei man ja kein rechter Christ. Ich finde das sehr befreiend, wie Jesus hier in der Bergpredigt sagt, all das müsst ihr nicht machen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ein älterer Freund einmal, da war ich vielleicht so 16, 17, ein älterer Freund, unseren Jugendpastor, fragte, sag mal, ist das Gebet nicht eigentlich völlig überflüssig, wo Jesus doch sagt, euer Vater im Himmel weiß doch schon alles, was ihr braucht? Auf den beiden Negativfolien will Jesus uns deutlich machen, wie er beten sieht, wie er uns beten lehren möchte, was für ihn Gebet bedeutet. Und das Erste ist, was er uns sagt und mitgibt und was er ja selbst praktiziert hat, geht ins stille Kämmerlein. Das heißt, er ist nicht ins Kämmerlein gegangen, sondern irgendwo auf einen Berg oder auch in die Wüste oder ist aufs Wasser rausgefahren. Also da, wo er für sich war, wirklich für sich allein vor Gott. Im Vorspiel haben wir das gehört, in der Stille angekommen. Also vor Gott für mich allein. In der Zwiesprache mit seinem Vater im Himmel ist er dort gewesen auf dem Berg. Und jede Eheberatung gibt genau das weiter. Redet miteinander. Miteinander zu reden ist das A und O in einer gesunden Paarbeziehung. Dabei, und das weiß jeder, der länger verheiratet ist, wird das Reden vielleicht weniger, was die Fülle der Worte anbelangt, weil man sich zunehmend auch ohne viele Worte versteht. Man dem anderen gar nicht mehr sagen muss, was man braucht oder was einem wichtig ist, was man sich wünscht. Aber es geht eben nicht ohne Reden. Kommunikation hat verschiedene Ebenen und Gestalten, aber sie ist unabdingbar für eine lebendige Beziehung, schon gar für eine Liebesbeziehung. Und wenn das schon für unsere menschliche Liebesbeziehung gilt, wie viel mehr gilt das für die Beziehung, die wir mit Gott haben? Da braucht es eben diese intime Begegnungsmöglichkeit, in der ich so ganz alleine bin, ohne dass andere zusehen oder zuhören. Und da geht es eben nun auch nicht darum, zumindest eben nicht in erster Linie, darum nun von ihm all das zu bekommen, was mir am Herzen liegt und dass ich meine ganzen Sorgen endlich mal loswerden kann. Ihr kennt vermutlich diesen netten kleinen Witz über Tünnes, dieses kölsche Original. Der träumte einmal vor Gottes Thron zu stehen und mit Gott im Gespräch zu sein. Und dann fragte er Gott, lieber Jott, wie lang sind eigentlich Millionchen Jahre? Ein Minütchen, antwortete der liebe Jott. Und wie viel sind für dich eine Million Taler? Och, nen Groschen. Ach, lieber Jott, dann schenk mir doch einen Groschen. Wacht ein Minütchen. Im stillen Kämmerlein. Natürlich kann ich da auch meine Sorgen und Nöte aussprechen. Ich darf und soll auch Gott meine Sorgen vor die Füße werfen. Das wird uns ja auch im Neuen Testament an anderer Stelle so gesagt. Und wir werden dazu aufgefordert, eingeladen. Und oft geht mir da so viel durch den Kopf, wenn ich ins stille Kämmerlein trete, dass ich das tatsächlich auch erstmal mir von der Seele reden muss, um mich dann wirklich auch Gott zuwenden zu können, zur Ruhe zu kommen, stille zu werden. Das alles losgeworden, kann ich dann mich ausrichten eben auf Gott, auf seine Wünsche, auf das, was er von mir möchte. Ich kann hören und es kann zu einem Gespräch kommen. Und deshalb gehört in diese intime Gesprächszeit natürlich auch immer die Bibel dazu. Und wir merken vermutlich, diese Zeit im stillen Kämmerlein, das ist keine 5-Minute-Gebetszeit, mal ebenso to go sozusagen, sondern die braucht Zeit. Und das Zweite ist, und hier kommt nun zum stillen Kämmerlein, wo ich so ganz für mich alleine intim mit Gott bin, kommt eben das gemeinsame Gebet, das Jesus in keiner Weise abwertet. Das Gebet in einer gewissen Öffentlichkeit. Denn Jesus lehrt uns ja zu beten, unser Vater, nicht mein Vater. Und in einem Gespräch nur mit den Jüngern sagt Jesus ihnen und damit ja eben auch wieder uns, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Dem gemeinsamen Gebet gibt Jesus also eine wirklich kräftige Verheißung. Aber vielleicht ist es euch aufgefallen, da ist nicht von den großen Volksmassen die Rede und dass es möglichst viele sein müssen. Zwei genügen schon. Und was Jesus nun uns zu beten lehrt, das möchte ich als Drittes auch an zwei Beobachtungen noch kurz aufgreifen. Und ich glaube, dass diese Fingerzeige, die er uns für das gemeinsame Gebet gibt, da zuerst gelten, in erster Linie, aber dann auch natürlich Auswirkungen auf unser Gebetsleben im stillen Kämmerlein haben können und auch dafür uns eine Hilfestellung bieten. Jesus, und das ist die erste Beobachtung, Jesus lehrt uns nicht mit unseren Anliegen zu beginnen. Manchmal, wie gesagt, bricht es aus uns heraus und das muss erstmal raus. Aber Jesus lehrt uns mit dem Blick auf Gott zu beginnen. Und das heißt zunächst einmal mit der Anrede, unser Vater im Himmel. Und dann richtet sich schon der Blick einmal anders, als wenn ich nur den Blick auf all das habe, was mich da gerade so beschäftigt, bewegt, in Unruhe versetzt. Und dann soll ich den Blick eben auf die Anliegen Gottes werfen, ausrichten. Sie sollen am Anfang stehen. Es geht um Gottes Sache. Lesen wir in der Bergpredigt weiter. So folgt nicht allzu viele Sätze danach, folgen folgende Sätze Jesu. Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib und was ihr anziehen werdet. Und dann kommen noch so ein paar Beispiele aus der Natur. Und das endet mit der Zuspitzung, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Gott im Himmel weiß doch, so ergänze ich jetzt aus diesen Sätzen, was ihr braucht. Also nehmt am Anfang das in den Blick, was Gott wichtig ist, was er im Sinn hat, worüber er sich freut. Und das habt ihr alle schon erlebt, da bin ich mir sicher. Da, wo wir das tun, wo wir das getan haben, wurden all die großen Berge und Säcke von Problemen, die wir so mitgebracht haben, plötzlich deutlich kleiner und waren nicht mehr so wichtig. Sie sind nicht unwichtig, aber sie sind in ihren Maßstäben zurechtgerückt. Und die zweite Beobachtung, danach dürfen und sollen wir tatsächlich eben auch für unsere Anliegen beten. Aber auch hier Augenmerk auf das, was Jesus hier nennt. Es geht um das Wesentliche, das Notwendige zum Leben und Überleben, irdisch, materiell und geistlich. Nicht um 1 Million Taler, sondern um das tägliche Brot sollen wir bitten und uns damit erinnern, dass das eben nicht selbstverständlich ist. Und zugleich uns mahnen, und das gilt sicherlich heute uns sehr viel mehr als den Jüngern damals, uns zu mahnen, dass dann, wenn es das eben sein oder werden sollte, selbstverständlich, dass wir prüfen müssen, ob das tatsächlich für alle Menschen gilt, ob es für alle Menschen heute selbstverständlich ist, dass sie das tägliche Brot haben. Und wenn es das nicht ist und schauen wir rum in der Welt, dann wissen wir, nein, es ist es nicht. Dann müssen wir schon uns auch überprüfen, ob das nicht auch daran liegt, dass es uns so selbstverständlich geworden ist, weil wir einen so hohen Wohlstand haben, tatsächlich auf Kosten derer, die eben um das tägliche Brot kämpfen und manchmal eben auch darauf verzichten müssen. Trachtet zuerst nach Gottes Gerechtigkeit, sagt Jesus einige Sätze später. Und wesentlich ist weiter für uns, bittet um Vergebung und vergebt selbst einander. Dahinter steht diese Lebenshaltung eines Menschen, der weiß, dass er Gott nie genügen kann. Gott ist heilig, wir Menschen sind es nicht. Und dass wir Menschen eben, das gehört dazu zu dieser Erkenntnis, dass wir Menschen auch aneinander immer wieder schuldig werden. Und dass Vergebung wesentlich ist für eine gelingende, eine lebendige Gemeinschaft. Aus der Vergebung leben und selbst zur Vergebung bereit sein, sie zu praktizieren, das ist der Herzschlag der gelebten Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Und dazu gehört dann auch diese Ahnung, dass es unser geistlicher Tod und damit letztlich unser ewiger Tod wäre, würde Gott uns versuchen. Diese Bitte, führe uns nicht in Versuchung, ist ja immer wieder uns auch irgendwie aufgefallen. Mancher ist da schon dran hängen geblieben. Gerade in letzter Zeit gab es auch Versuche, diese irgendwie umzuformulieren, weil gesagt wurde, ja, Gott wird uns doch nicht versuchen. Ja, Gott sei Dank tut er das bis jetzt nicht, hoffentlich nicht, weil wenn er es täte, dieser Versuchung könnten wir ja gar nicht widerstehen. Denn es fällt uns ja schon schwer, uns dem Bösen zu widersetzen. Auf seine Ränke fallen wir doch auch schon immer wieder herein. Deshalb ist ja auch diese Bitte, Vater, vergib uns, immer wieder vonnöten. Und deshalb dann eben auch diese Bitte, beende das irgendwann, dass wir immer wieder auf ihn hereinfallen. Befreie uns endgültig und ganz von ihm. Auch wenn wir von ihm nicht mehr abhängig sind. Paulus macht das ja deutlich, Jesus Christus am Kreuz und die wir uns auf diesen Tod Christi in haben taufen lassen, uns an ihm festmachen. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Wir können uns ihr widersetzen und doch fallen wir immer noch wieder auf sie rein. Wir werden sie eben nicht im Letzten besiegen. Das muss dann doch Gott tun, sie tatsächlich beseitigen. Er wird eben dem Bösen ein endgültiges Ende setzen. Und so lehrt uns Jesus beten für das Wesentliche. Also das Augenmerk darauf zu richten, was ist wirklich notwendig. Und das hilft uns vielleicht auch, all die anderen Dinge, die wir genießen können und haben, ja eben als solche Dinge zu sehen. Es ist schön, wenn wir sie genießen können und haben. Aber wenn wir sie nicht haben, dann können wir auch ohne sie gut leben und zurechtkommen. Weil das Wesentliche, das gibt uns Gott doch, wenn wir darum bitten. Er beschenkt uns mit dem, was wir brauchen, was wir lebensnotwendig brauchen für unser Leben als Menschen, als biologischer Mensch, aber auch in unserer Beziehung eben zu Gott und untereinander. Jesus lehrt uns beten, was für uns Christen, was für alle Menschen letztlich überlebensnotwendig ist, materiell und geistlich. Und so dürfen wir von Jesus zu beten lernen. Ohne Krampf und ohne Druck. Voller Vertrauen eben zu Gott, der uns durch Jesus zu unserem himmlischen Vater geworden ist. Er will uns helfen, nicht mehr wie die Heiden, wie fromme Schauspieler zu beten, sondern geleitet von Maßstäben, die in dieser Welt, nicht geleitet von Maßstäben, die in dieser Welt leitend sind. Und damit eben den Menschen in dieser Welt zu zeigen, was Beten wirklich bedeutet. Um denen, denen das Beten fremd geworden ist, ein Fingerzeige zu geben. Seht mal, eine solche Vertrauensbeziehung haben wir und aus der leben wir. Beten heißt nichts anderes als Leben. Das Gebet eröffnet uns wahres, wirkliches Leben, schafft Beziehung zu dem Schöpfer, der uns zum Vater wird und schafft so liebevoll geprägte Beziehungen durch Jesus Christus eben zu ihm und damit auch für uns untereinander. Amen.